HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Ein bisschen was Besonderes hat ja dieser Sonntag. Es ist der letzte Sonntag des Jahres. Ein Sonntag mitten in dieser eigenartigen Zwischenzeit, die wir ja manchmal auch zwischen den Jahren nennen. Und dieses Leben zwischen den Zeiten, damit will ich mich heute Morgen beschäftigen. Zwischen alt und neu befinden wir uns gerade, zwischen Rückschau und Blick nach vorne, zwischen Tschüss und Hallo. Woher kommt eigentlich diese eigenartige Formulierung von der Zeit zwischen den Jahren? Wie ist das in der Bibel, wo es ja auch alt und neu gibt? Und wie schlägt sich eigentlich ein Neuaufbruch in der alten Kirche? Und weil ja viele den Beginn eines neuen Jahres auch dazu nutzen, gute Vorsätze für die neue Zeit zu fassen, reden wir mal darüber, warum Loslassen wichtig ist und wie oft wir uns eigentlich selbst neu erfinden können. Altes geht, Neues kommt. Das Himmel und Erde Sonntagsthema heute über diese Zwischenzeit zwischen alt und neu. Schön, dass Sie dabei sind. 3 Tage lang schreiben wir noch das Jahr 2019. Das große Weihnachtsfest liegt hinter uns und der nächste Höhepunkt mit der Neujahrsfeier liegt jetzt vor uns. Und wer noch ein paar freie Tage hat, der genießt vielleicht diese besondere Ruhe dieser Tage nach den eher unruhigen Vorweihnachtswochen. Manchmal nennen wir diese Zeit ja eine Zeit zwischen den Jahren. Früher sprach man von Rauhnächten.
Der Mondkalender folgt keiner Berechnung. Er folgt der Beobachtung der Mondphasen. Der Sonnenkalender hingegen wird astronomisch berechnet. Deshalb sind die beiden Modelle nicht in Einklang. Das Mondjahr ist nur 354 Tage lang, das Sonnenjahr die uns bekannten 365. Die Differenz zwischen Mond- und Sonnenjahr sind 12 Nächte. Das sind die Rauhnächte, also heute sagt man zwischen den Jahren. Diese Zeit war lange von Aberglaube und heidnischen Bräuchen geprägt. So glaubte man, dass Naturgesetze außer Kraft treten oder die Grenzen zu anderen Welten sich öffneten und so allerhand gefährlichen Kreaturen Zugang ermöglichten. Um die herumjagenden Geister und Hexen zu vertreiben, bediente man sich religiöser Werkzeuge. Man verbarg sich zum Schutz hinter dichtem Weihrauch. Daher könnte auch der Name der Rauhnächte vormals Rauchnächte kommen. Gesichert ist das allerdings nicht. Und auch C plus M plus B als Segnung an Häusertüren entstammt wohl diesem Aberglauben. Auch wenn es nahe liegt, dahinter die Namen der Sternsinger als Stellvertreter der drei heiligen Könige Kaspar, Melchior und Balthasar zu vermuten, so steht die Abkürzung für Christus Mansionem Benedicat, lateinisch für Christus segne dieses Haus, natürlich gegen die Geister. Diese Tage außerhalb der Zeit waren also solche des Rückzugs, Tage der Ungewissheit. Die Zwischenzeit hatte ja quasi kein Datum. Das beunruhigte die Menschen. Diese Unsicherheit gibt es heute nicht mehr. Aber das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug. Die Menschen wollen sich sammeln und neu sortieren, Vergangenes verarbeiten und den Blick nach vorne richten.
Die Rauhnächte, früher eine Zwischenzeit zwischen unterschiedlichen Jahreszählungen und unterschiedlichen Jahresanfängen. Und weil dieses Zwischen die Menschen durchaus verunsichert hat, haben sie sich allerlei Rituale für die Rauhnächte ausgedacht. Ja, und das hat schon sowas. Das Alte lassen wir hinter uns. Vielleicht macht der eine oder die andere noch so einen persönlichen Jahresrückblick. Aber gespannt sind wir auf das Neue. Das fasziniert uns ja immer wieder. Wir blicken in die Zukunft und fragen erwartungsvoll, was das neue Jahr wohl so bringen wird. Die Bibel kennt auch Alt und Neu. Da gibt es nämlich das Alte Testament und das Neue Testament. Das Neue Testament erzählt die Geschichten von Jesus Christus und den ersten Christen. Und die Frage wird immer wieder diskutiert, hat das Alte eigentlich noch eine Bedeutung für die Christen? Einer, der es wissen muss, ist Achim Behrens. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel bei Frankfurt. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Bauer-Ochse.
Herr Behrens, Sie als Professor für Altes Testament, wie machen Sie eigentlich den jungen Leuten, den Studierenden deutlich, dass das Alte Testament nicht, ja, ich sag mal so, von gestern ist?
Ich habe es hier mit jungen Leuten zu tun, die sich für Arbeit in der Gemeinde interessieren, die sich auf dem Pfarramt rüsten oder andere Dienste, die kirchlich ganz gut sind, sozialisiert sind. Und für die ist das Alte Testament erstmal ganz selbstverständlich. Und ich mache denen eigentlich erstmal klar, dass da nicht einfach dasselbe drin steht wie im Neuen Testament. Und dabei hilft mir ein Bild eines Kollegen, der mal gesagt hat, er möchte die Menschen im Hinblick auf das Alte Testament zu einem doppelten Staunen verführen. Das erste Staunen ist, es ist alles ganz anders. Es ist tatsächlich ein Buch aus einer anderen Welt. So ein bisschen wie Tausend und eine Nacht ist der vordere Orient des ersten Jahrtausends vor Christus. Und das zweite Staunen ist, wir können trotzdem etwas über uns und unser Leben im Angesicht Gottes lernen daraus.
Inwiefern?
Wir sehen eine besondere Seite Gottes im Alten Testament. Der ist manchmal sehr menschlich, der geht schon am Anfang im Paradies in der Abendkühle spazieren, nachdem die Siesta vorbei ist. Der wendet sich auch den leiblichen Bedürfnissen der Menschen zu, der geht mit seinem Volk durch die Geschichte. Und wir können lernen, dass dieser Gott schon im Alten Testament auf dem Weg zu Neuem ist. Verrückterweise stammt ja der Begriff Neues Testament aus dem Alten. Er steht im Buch des Propheten Jeremia und ist dann im Neuen aufgegriffen worden. Und dann ist davon die Rede, dass es irgendwann einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Also Gott mit seinen Leuten unterwegs auf eine Zukunft hin, das fängt im Alten Testament an und ist darüber hinaus offen.
Was die Christen das Alte Testament nennen, ist ja für Juden schlicht die Bibel. Was würde denn Christen fehlen, wenn sie das Alte Testament nicht hätten?
Na, wenn ich es mal ganz grob sage, würde ich sagen, uns würden zwei Drittel Gott fehlen, wenn wir das Alte Testament nicht hätten. Denn es gibt Seiten Gottes, die werden im Neuen Testament schlicht vorausgesetzt und die sind im Alten Testament grundgelegt. Also, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, das steht im Alten Testament. Und damit hängt zusammen, dass das Alte Testament von Gott immer auch in einer sehr weltzugewandten Seite redet. Es geht immer auch um den Menschen im Hier und Jetzt, im Angesicht Gottes und seine Bedürfnisse. Nehmen Sie zum Beispiel die Gebete der Psalmen. Der deutsche Dichter Rainer Maria Rilke hat mal gesagt, die Psalmen sind Texte, in denen bringt er sich ganz unter. Und er hat damit gemeint, dass er sein Leben mit fröhlichen Seiten, wenn es was zu loben gibt, aber auch mit den schweren und schlimmen Seiten, wenn es was zu klagen gibt, in diesen Worten ausgedrückt findet. Dafür gibt es kein Pendant im Neuen Testament und das beten Christen mit Juden gemeinsam in ähnlicher Form, glaube ich.
Altes und Neues Testament, beides zusammen zeigt die vielen Seiten Gottes und ohne das Alte Testament würde den Christen zwei Drittel Gott fehlen. Das sagt Achim Behrens, er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel bei Frankfurt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Die Bibel spannt einen großen Bogen zwischen Alt und Neu, ein Bogen, der über mehrere Jahrtausende reicht. Der christlichen Kirche geht es eigentlich genauso. Ihre Wurzeln reichen 2000 Jahre zurück und trotzdem muss sie immer wieder auch nach neuen Formen suchen, die auch in die heutige Zeit passen. Alt und Neu, Tradition und Aufbruch, das gehört eigentlich zu jeder lebendigen Kirche. In Herborn zum Beispiel wagt die evangelische Kirche einen Neuaufbruch mit einer eigenen Jugendkirche.
Wie geht's dir?
Isabel Schreiber sitzt im Café 27 in Herborn und nimmt sich Zeit für einen jungen Menschen. Von außen wirkt das Café 27 wie ein ganz herkömmliches Café. Nur ein subtiles Kreuz an der Fensterscheibe deutet auf einen kirchlichen Hintergrund hin. Ansonsten ist es ein helles Café mit trendigen Möbeln am Rande der Herborner Altstadt. Es soll besonders junge Menschen zwischen 13 und 27 Jahren ansprechen. Hier arbeitet Gemeindepädagogin Isabel, die meisten nur Bella nennen, und schlüpft dabei oft, wie sie sagt, in die Rolle einer großen Schwester.
Man einfach manchmal sich mit unterhalten kann und mal sagen kann, wie es einem geht. Ich lege viel Wert darauf, das, was die Jugendlichen mir erzählen, aufzunehmen und wenn sie das nächste Mal kommen, zu sagen, hey, wie war eigentlich das und das, wie war die Mathearbeit? Und einfach zu signalisieren, ich habe dir auch zugehört. Und dann entwickelt sich echt auf einer Vertrauensbasis auch ein Gespräch, was Glaubensinhalte angeht, was Hoffnung angeht, was Hoffnungslosigkeiten angeht. Und wo Jugendliche auch sagen, wenn du da bist, dann will ich auch dahin kommen.
Das Café 27 ist eine Einrichtung des evangelischen Dekanats Dill. Aber, sagt Isabel Schreiber, die Kirche steht hier bewusst nicht im Vordergrund.
Die Leute sollen nicht das Gefühl haben, oh Gott, hier ist Kirche drin, wenn ich da jetzt reingehe, dann werde ich getauft oder sowas oder evangelisiert. Wir wollen auch dieses Bild von Kirche ist steif oder veraltet oder muss in Gebäuden stattfinden, die denkmalgeschützt sind und wo sich seit 200 Jahren nichts mehr tut, das wollen wir aufheben und wollen halt sagen, Kirche findet überall statt.
Isabel Schreiber hat auch die Jugendkirche Lightroom gegründet, die unter anderem Open-Air-Veranstaltungen bietet, um junge Menschen anzusprechen und den Glauben zu transportieren. Es gibt außerdem einmal im Monat eine Lobpreisveranstaltung namens Record Room, wo Livebands aus der Region auftreten. Das neue, junge Angebot kommt jedenfalls gut bei den jungen Menschen in Herborn an, so auch bei Tom Erott.
Ich gehe seit 1,5 Jahren schon hier in das Café und in den Schulpausen habe ich mich dann immer hier reingesetzt und dann kam Bella irgendwann auf mich zu und hat gesagt, hey, wer bist du? Und dann haben wir öfters miteinander geredet und mittlerweile sehen wir uns hier öfters und unterhalten uns und ich finde die Arbeit hier mega cool. Das, was sie hier machen, das ist so ein cooler Anlaufpunkt für alle möglichen Jugendlichen hier aus der Stadt, wo man sich treffen kann und auch den christlichen Glauben noch so ausleben kann. Das ist ziemlich cool.
Die Jugendkirche in Herborn, ein Neuaufbruch in einer Kirche, deren Wurzeln weit in die alte Zeit reichen. HR-Inforeporter Mike Markloff hat sich dort für uns umgeschaut. Zwischen alt und neu, das ist mein Himmel und Erde Sonntagsthema heute, am letzten Sonntag des Jahres 2019.
HR-Info. Himmel und Erde.
Zwischen alt und neu, am letzten Sonntag des Jahres, mitten in der Zeit zwischen den Jahren, ist das mein Himmel und Erde Sonntagsthema. Alt und neu, das müssen erstaunlicherweise nicht unbedingt Gegensätze sein. Das kann man immer wieder im Museum erleben. Die großen alten Meister können auch heute noch Menschen faszinieren.
Rembrandt, Vermeer oder Botticelli, alles wohlklingende Namen der Kunsthistorie. Was macht diese Künstler und ihre Werke, die sogenannten alten Meister, so besonders und lässt sie Jahrhunderte in der Öffentlichkeit überstehen? Was sehen die Menschen heute in Gemälden von vor 500 Jahren? Dr. Chantal Eschenfelder ist Bildungsbeauftragte des Städel-Instituts.
Es ist ja so, die Erfahrung lehrt, dass die Besucher, wenn sie vor einem Werk der alten Meister stehen, einerseits das Gefühl haben, im Gegensatz zur Gegenwartskunst, sie verstehen sofort, können sofort erkennen, was dargestellt ist. In zweiter Linie dann aber schon die Fragen kommen, ja, was bedeutet das denn?
Zunächst einmal erscheint so ein altmeisterliches Gemälde, verglichen mit einigen Werken moderner Kunst, wenig abstrakt. Die Menschen sehen wie Menschen aus, ihre Handlungen sind klar erkennbar. Die Bedeutungsebene allerdings bleibt erstmal verborgen.
Man versteht doch nicht so richtig, worum es geht. Und letztlich sind die alten Meister genauso vermittlungsbedürftig in ihrer Symbolik, in ihrer Interpretation aus der Zeit heraus, wie Gegenwartskunst. Und auf der anderen Seite, so fremd die Darstellungsweisen vielleicht für manche heute wirken mögen, es geht doch immer um Themen, die auch heute noch sehr, sehr aktuell sind.
Alttestamentliche Szenen wie etwa in Massimus Dantiones, Susanna und die beiden Alten sind als Geschichten heute kaum noch bekannt. Das Alte Testament wird schließlich nur noch wenig gelesen. In Zeiten von MeToo ist die Bedrängungssituation der Susanna auf dem Gemälde aber hochaktuell. Die Meister sind aber nicht nur in moderner Interpretation wichtig, sondern auch für das Bewusstsein um die Vergangenheit und damit für das Verständnis des Heute.
Weil wir alle nicht unsere Zukunft begreifen werden und auch nicht die Gegenwart, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen. Das betrifft nicht nur die Kunst, das betrifft noch elementare alle anderen Lebensverhältnisse.
Sagt Jochen Sander, stellvertretender Direktor des Städel. Die Vergangenheit in der Kunst beschreibt er so.
Sie ist, wenn ich das noch, dieses schöne Metapher, dieses schöne Bild benutzen darf, sie ist ein bisschen für mich wie ein fremder oder ein ferner Spiegel. In der Verfremdung, in der Fremdheit, die wir erstmal spüren, wenn wir ein Bild anschauen oder eine Architektur oder eine Druckgrafik, die 3, 4, unter Umständen 500 Jahre alt ist, sie ist uns fremd und gleichzeitig erkennen wir bestimmte Dinge spontan wieder.
Alte Meister der Kunst, immer wieder neu gesehen, immer wieder faszinierend. HR-Inforeporter Jan-Luca Künzberg ist diesem Phänomen im Frankfurter Städelmuseum nachgegangen. Zwischenzeiten, zwischen alt und neu, darum geht's heute in Himmel und Erde. Neues löst Altes ab, das erleben wir ja dauernd. Das betrifft nicht nur Versionen von Computerspielen, von Automodellen. Man kann sagen, auch wir selbst erneuern uns ständig. Wie genau, das kann mir jetzt HR-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner erklären. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Stefan, wie stark ist eigentlich unser Körper selbst in so Erneuerungsprozessen eingebunden?
Ach, der ist ständig in solche Prozesse eingebunden. Und man denkt da sicherlich ganz schnell an die Haare. So ein Kopfhaar, das besteht in der Regel 2 bis 6 Jahre. In der Zeit wächst es dann gut 15 Zentimeter jährlich. Irgendwann fällt es aus und im Prinzip kann dann ein neues nachwachsen. Bekannt ist auch diese anthroposophische Regel, dass sich der Mensch alle 7 Jahre verändere, körperlich, geistig. Und die ist jetzt mal nicht ganz falsch, aber eigentlich ist das alles noch sehr viel differenzierter.
Inwiefern, also welches Zeitraster können wir denn da hinter solchen Selbsterneuerungsprozessen erkennen?
Ja, das hängt interessanterweise immer davon ab, auf welche Zelle unseres Körpers wir schauen. Die Zellen zum Beispiel, die den Dünndarm von innen auskleiden, die sind ja durch die Verdauungsprozesse und so weiter sehr stark beansprucht. Die erneuern sich deswegen alle 2 bis 4 Tage. Und so nach 16 Jahren hat sich so ein Dünndarm, ja, über den Daumen gepeilt, komplett rundherum erneuert. Die Zellen in der Leber wiederum, die erneuern sich nur so alles halbe volle Jahr. Und was ganz spannend ist, selbst 10% unseres Skeletts, die erneuern sich jährlich, zumindest so lange, bis der Hormonabfall in der Lebensmitte einsetzt und damit die Osteoporose-Gefährdung.
Also zwischen Tagen oder Jahren, das ist ja schon eine ganz schöne Spannbreite. Weiß man denn, woran das liegt, dass die verschiedenen Zellen so unterschiedlich lange brauchen, um sich zu erneuern?
Das ist tatsächlich noch ein Gegenstand der Forschung, zumal es ja auch einige Zellen gibt, die sich im Prinzip überhaupt nicht verändern. Im Herz zum Beispiel, da erneuern sich während des Lebens höchstens 40% der Zellen. Was man aber weiß, ist, dass die Zellerneuerung fließend verläuft. Wir wissen, dass dabei Stammzellen eine wichtige Rolle spielen, denn aus denen bilden sich eben die benötigten neuen spezialisierten Zellen. Wir wissen, dass unsere Lebensumstände die Zellerneuerung beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel viel Sonnenbade, dann altert die Haut schneller. Wenn ich viel Alkohol trinke, dann blockiert das die Selbsterneuerung der Leberzellen. Und dann spielt natürlich auch das Altern an sich eine Rolle, denn das Nachwachsen neuer Zellen, das verlangsamt sich eben mit den Jahren.
Aber das heißt dann immer noch, Zellerneuerung passiert in irgendeinem Umfang tatsächlich immer.
Ja.
Oder gibt es da auch Lebewesen, bei denen sich das Nachwachsen so im Laufe der Zeit eben nicht verlangsamt, sondern die im Prinzip unsterblich sind?
Ja, mit der Unsterblichkeit, da wäre ich jetzt vorsichtig, das zu bestätigen. Aber du hast insofern recht, es gibt schon eine ganze Reihe außergewöhnlicher Lebewesen, die da mehr auf der Pfanne haben als wir Menschen. Ein Beispiel, die Strudelwürmer. Das sind kleine, so leicht durchsichtige, meist wasserbewohnende Würmchen. Und die haben in ihrem Bindegewebe ganz besonders viele Stammzellen. Und indem sie diesen Stammzellenpool nutzen, können sie nicht nur alte oder geschädigte Zellen ersetzen, sondern die können selbst aus einem ganz kleinen Teilstück ihres Körpers den kompletten Körper, den kompletten Organismus regenerieren. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die auch für die menschliche Medizin sehr interessant ist.
Also wenn ich morgens vor den Spiegel trete und sage, huch, da steht ja ein neuer Mensch, dann stimmt das mindestens in Teilen. Über Erneuerungsprozesse im Körper, alt und neu, bei uns selbst sprach ich mit Stefan Hübner, HR-Wissenschaftsredakteur. Schönen Dank.
Gerne.
Nur noch 3 Tage schreiben wir 2019. Das Jahr liegt hinter uns, angefüllt mit all seinen Erfahrungen, Ereignissen, mit Erfreulichem und Enttäuschendem. Und auf der anderen Seite liegt das Jahr 2020 für viele noch wie so ein weißes, leeres Blatt vor uns. Das ist auch eine innerliche Zwischenzeit oft mit Fragen wie, was will ich eigentlich loslassen, was will ich weiterführen oder wo will ich was Neues beginnen? Bärbel Wardetzki ist Psychologin und Buchautorin. Eins ihrer Bücher handelt vom Loslassen und vom Dranbleiben. Frau Wardetzki, diese üblichen guten Vorsätze, die viele um den Jahreswechsel fassen, die werden ja von manchen belächelt, aber im Trotzdem liegt in dieser Zeit zwischen den Jahren so etwas in der Luft. Ist eigentlich der Jahreswechsel ein guter Zeitpunkt, um Veränderungen anzustoßen?
Naja, es ist zumindest ein Zeitpunkt, wo wir, wie Sie ja schon selber gesagt haben, uns mal mit uns beschäftigen, mit dem Vergangenen und vielleicht mit dem Zukünftigen. Und wir können so eine Rückschau halten und können sagen, was ist denn gut gegangen, was ist mir gelungen und was ist vielleicht nicht so gut gegangen, was wäre besser zu verändern. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt nicht einen Vorsatz fällen nach dem Motto, ich werde nie wieder dies oder das tun oder ich werde ab morgen alles das jeden Tag machen, was ich mir vornehme, sondern dass wir das als Orientierung haben und sagen, ja, da gibt es was, was verbesserungswürdig ist und ich schaue mal, wie kann ich das in meinen Tagesablauf, in mein Leben einordnen und dann, glaube ich, haben wir eine viel größere Chance, Vorsätze auch wirklich umsetzen zu können.
Manch einer will ja irgendwas aufgeben, was er bisher gemacht hat, andere wollen was Neues anfangen. Was ist denn eigentlich schwerer, loslassen oder neu anfangen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, manchmal ist das Loslassen fast schwerer, weil das Loslassen können wir im Grunde so schwer wirklich machen. Also Loslassen ist ja so ein innerer Prozess, wo wir uns von etwas verabschieden, was vielleicht bisher sehr angenehm war oder wo wir wirklich so das Gefühl haben, wenn ich das jetzt loslasse, um Gottes Willen, was passiert dann mit mir? Kann ich das im wahrsten Sinn des Wortes überleben? Ja, da kommen ganz große Ängste auch hoch und manchmal ist es leichter zu sagen, also ab nächstem Jahr werde ich sportlich und werde zweimal in der Woche ins Fitness gehen oder ich werde nicht mehr so viel schimpfen oder. Das kann leichter sein, aber oftmals müssen wir bestimmte Dinge erstmal loslassen, um das Neue überhaupt anzufangen.
Genau, also, Frau Wadetzki, Sie plädieren fürs Loslassen. Warum eigentlich? Warum ist das notwendig?
Naja, loslassen bedeutet ja, ich akzeptiere das, was im Moment ist. Also wenn zum Beispiel bestimmte Dinge, wenn jetzt das Jahr 2019 zu Ende geht, ja, dann kann ich mich dann festhalten und sagen, oh, das war so ein tolles Jahr und ich möchte, dass das im nächsten Jahr wieder so weitergeht. Das funktioniert nicht. Da müssen wir Abschied nehmen und müssen sagen, ja, das geht jetzt zu Ende. Und wenn ich das sozusagen diesen Prozess gemacht habe, dann kann ich auch frisch und neu in das neue Jahr gehen. Und deshalb ist das Loslassen so wichtig, weil sonst schleppen wir Altlasten mit uns rum und die behindern uns im Grunde.
Daran wollte ich nochmal anknüpfen. Sie schreiben in Ihrem Buch, wer an Altem festhält, läuft Gefahr, im Leid zu verharren. Sie haben gerade die Altlasten genannt. Warum fällt es uns eigentlich gerade so schwer, die Dinge loszulassen, die uns doch eigentlich belasten?
Ja, das ist scheinbar paradox, gell? Aber das hat natürlich damit zu tun, dass wir auch an dem, was uns behindert oder was uns Leid schafft, da hängen wir auch dran. Also da gibt es ja diesen schönen Begriff, das gemütliche Elend. Da geht es uns zwar nicht gut, aber wir wissen, wie die Situation ist. Und es scheint für den Menschen sicherer zu sein, auch in dem Negativen zu bleiben, als Mut zu haben und in das Neue zu gehen und dann vielleicht neue positive Erfahrungen machen. Der Schritt ist oftmals nicht einfach.
Frau Wadetzki, ich habe den Eindruck trotzdem, für viele ist das Wort Veränderung eigentlich eines, das gar nicht so Lust und Leidenschaft auslöst, sondern eher wie Stress daherkommt.
Ja, Veränderungen sind zuallererst mal angstmachend, weil wir etwas Gewohntes dann nicht mehr haben und wir wissen ja nicht, ob mein Handwerkszeug, was ich habe, ob meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen ausreichen für das Neue. Und ist eine sehr, sehr große innere Unsicherheit und von daher vermeiden wir Veränderungen eigentlich lieber, als dass wir sie angehen.
Was kann uns denn Mut machen oder wie finden wir den Mut zur Veränderung?
Zum Beispiel dadurch, dass wir zurückschauen und sagen, was habe ich denn alles in meinem Leben schon für Veränderungssituationen gemeistert? Und dann werden wir merken, oh ja, da war eine ganze Menge dabei, was ich alles schon sozusagen selber gelöst habe. Und wenn wir uns daran erinnern, dann macht das Kraft und gibt Vertrauen zu sagen, ja, ich werde auch die nächste Veränderung und das, was jetzt ansteht, werde ich auch anpacken können. Vielleicht kann ich auch ein paar Sachen übertragen, sagen, was hat mir damals geholfen? Vielleicht kann ich das jetzt auch wieder anwenden.
Viele erleben ja sozusagen äußerlich immer wieder Veränderungen, gerade so am Arbeitsplatz immer wieder wird was umstrukturiert. Wenn wir jetzt mal auf die inneren Veränderungen schauen, wie oft kann man sich eigentlich neu erfinden?
Neu erfinden ist vielleicht ein Wunsch, das können wir im Grunde nicht. Wir können nur die werden, die wir sind und die können wir vollständig und ganz werden. Weil mich neu erfinden geht nicht, ich bin ja die, die ich bin. Ich kann natürlich einiges an mir neu entdecken und sagen, oh Mann, da ist ja noch eine Seite, die kenne ich ja gar nicht von mir. Die kann ich ja jetzt mal ausnutzen und mal erobern. Aber ich werde immer so bleiben, wie ich bin. Und deshalb ist auch oftmals ein Therapieziel ist, so zu werden, wie man wirklich ist. Und das heißt, mir zu folgen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Gefühle, meine Gedanken zu spüren, wahrzunehmen, umzusetzen und zu leben und nicht unbedingt Fremdes von außen zu übernehmen und zu sagen, ich muss so und so sein, wenn das vielleicht gar nicht zu mir passt.
Sie haben es schon gesagt, Frau Wadetzki, Veränderungen machen uns oft Angst. Mut finden wir vielleicht auch, wenn wir in den Blick nehmen, was wir davon haben. Also die Frage, was gewinnen wir dabei, wenn wir eine Veränderung mutig angehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und oftmals ist es so, dass auch durch sehr negative Veränderungssituationen plötzlich in der Rückschau wir merken, oh, das war eigentlich ganz toll. Da habe ich sehr profitiert, obwohl in der damaligen Zeit hätte ich das nie wahrscheinlich wirklich gut geheißen. Aber oftmals begegnen wir in solchen Situationen wirklich Herausforderungen, die uns ein Stückchen mehr weiterentwickeln lassen. Ja? Wir erweitern unseren Horizont, unsere Kompetenzen, unsere Möglichkeiten, die wir haben. Und auf einmal merken wir, Mensch, das war im Grunde eine Riesenchance, die mir das Leben gegeben hat.
Loslassen und dranbleiben, das ist doch eigentlich ein wunderbares Motto für diese Tage, für diese Zeit zwischen den Jahren, zwischen alt und neu, zwischen Tschüss und Hallo. Vielen Dank für diese Ermutigung an Bärbel Wardetzki. Sie ist Psychologin und Autorin des Buches Loslassen und dranbleiben, wie wir Veränderungen mutig begegnen. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Aktuelle Hinweise zu den Themen Glauben und Leben, zu Religion und Gesellschaft übrigens immer auch in unserem Newsletter. Und den können Sie ganz einfach bei uns im Internet bestellen unter der Adresse www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.